Die Zinsen kommen nicht wieder. Das ist wie dem bekannten schönen deutschen Volkslied, man müsste nochmal 20 sein. Ab 21 ist dieser Zug abgefahren. Zinspapiere können nicht mehr wiederkommen, weil ansonsten unsere völlig überschuldete Welt nicht mehr zu halten sein würde. Das muss man sehr klar formulieren.
Guten Tag und herzlich willkommen zum Scalable Capital Podcast. Heute habe ich jemanden zum Gespräch eingeladen, den Sie vermutlich kennen. Er ist ein gefragter Interviewpartner, immer wenn es um Börse und Wirtschaft geht, und ist auch bekannt aus vielen Fernsehauftritten. Ich begrüße Robert Halver, den Chef der Kapitalmarktanalyse der Baader Bank. Hallo Herr Halver, ich freue mich, dass Sie heute bei uns zu Gast sind.
Ja, Herr Eickner, ich freue mich auch, dass wir hier einen Podcast machen und danke für die Einladung.
Sehr gerne. Herr Halver, lassen Sie uns heute über Corona sprechen und die Auswirkungen auf die Börsen und die Weltwirtschaft. Wenn man den Konjunkturprognosen glaubt, stürzt diese Pandemie die Weltwirtschaft in die schwerste Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg. Je nach Region wird die Konjunktur vermutlich so zwischen 5% und 10% einbrechen dieses Jahr. Das ist ja massiv. Trotzdem haben wir an den Börsen nach dem Crash aber eine sehr rasante Erholung gesehen. Was denken Sie, wie stabil ist das Fundament, auf dem diese Kurserholung steht?
Ja, es muss sehr stabil sein, denn die Weltpolitik, keine Regierung eines Landes möchte ja, dass ein Finanzsystem in sich zusammenbricht, dass eine Weltdepression droht, denn dann kriegen wir das Problem nicht mehr gelöst. Und die Börsen sind natürlich jetzt sehr stark daran interessiert, in die Zukunft zu schauen. Börse bezahlt Zukunft, so eine Börsenweisheit. Und die Börsen gehen davon aus, dass wir im April, Ende April, Anfang Mai den Tiefpunkt der konjunkturellen Entwicklung gesehen haben, dass es jetzt peu à peu, nicht schnell, aber peu à peu aufwärts geht, auch aufgrund dieser massiven Konjunkturmaßnahmen, die ja noch nicht zu Ende sind, da kommt ja noch mehr. Und das Ganze wird ja von den Notenbanken finanziert. Das heißt, man hofft, dass er wieder sehr stark Richtung Normalisierung kommt. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, was für Aktienbörsen wichtig ist, weil das Geld so billig ist, gibt es natürlich auch keine vernünftigen Anlagezinsen. Das heißt, eine sehr große Anlageklasse, eigentlich die größte der Welt, scheidet im Augenblick aus als Anlageobjekt, weil man da mindestens nach Inflation Verluste macht. Und das spricht dafür, dass die Aktienmärkte so stabil sind, heißt aber auch sicherlich, dass Unternehmensinsolvenzen und Arbeitslosigkeit in keinster Weise ausgeschlossen sind. Man muss sogar sagen, da kommt noch einiges auf uns zu. Aber die Börsen wollen eben durch dieses Dickicht hindurchschauen und gehen davon aus, dass im nächsten Jahr 2021 dann wieder deutlich mit dem Wirtschaftswachstum nach oben geht.
Also summa summarum ein recht positiver Ausblick. Lassen Sie uns trotzdem nochmal auf die Risiken, die Sie zum Teil auch schon angesprochen haben, im Einzelnen eingehen. Da haben wir als Risiko 1, Sie haben es gesagt, drohende Firmenpleiten. Große Unternehmen wie die Lufthansa werden zwar aufgefangen, das heißt aber noch lange nicht, dass darunter auf der Ebene tiefer nicht noch eine weltweite Welle von Firmenpleiten droht. Und die könnte am Ende ja auch eine Bank in Schieflage bringen, wenn Kredite ausfallen.
In der Tat, wetten wir jetzt neben der Corona-Krise noch eine Finanzkrise, eine Bankenkrise. Wir erinnern uns ja alle an die Lehman-Pleite 2008. Eine kleine Bank mit der Bilanzsumme einer mittelgroßen deutschen Sparkasse, die ja um ein Haar unser bekanntes Finanzsystem ja im Grunde genommen vernichtet hätte. Sowas kann man nicht zulassen heutzutage. Das heißt, die Banken müssen auch in Watte gepackt werden. Natürlich haben sie massenhaft schlechte Kredite, die normalerweise auch abgeschrieben werden müssen. Aber die Geldpolitik hat natürlich aufgeheißt der Politik die Aufgabe, genau das zu verhindern. Denn die Bankenbranche ist ja die internationalste Branche, die es überhaupt gibt. Fällt da irgendwo ein Dominostein um, dann geht das um die Welt. Das kann ja niemand mehr aufhalten. Also bin ich der festen Überzeugung, auch wenn es mit Stabilität nichts zu tun hat. Das muss man mal dazu sagen, dass eine Bankenpleitewelle und auch die Pleite einer großen Bank verhindert wird. Sie werden vielleicht zwangsfusioniert dann, aber man lässt so etwas nicht mehr zu, dass eine Bankenpleite nochmal die Welt neben der Finanzkrise auch in eine Finanzkrise stürzt. Dann muss man wirklich sagen, dann könnte man sagen Game Over, dann ist das System Risiko Zerfall unseres bekannten Finanzsystems nicht mehr aufrechtzuerhalten. Das wird verhindert.
Okay, also diese Gefahr droht nicht, weil man einen Riegel vorschiebt. Wie sieht's denn mit dem Risiko 2 aus, nämlich den USA? Dort wütet die Pandemie ja besonders stark und im März haben da 20 bis 30 Millionen Menschen ihren Job verloren. Die werden ihr Geld ja jetzt wahrscheinlich erstmal zusammenhalten und nicht fröhlich zum Einkaufen gehen. Ist nicht eine globale Erholung sehr schwer vorstellbar, wenn die Amerikaner nicht im gewohnten Maße konsumieren?
Ja, wir kommen im Augenblick natürlich aus Amerika die schlimmsten Bilder, die man sich vorstellen kann. Ja, sehr viele, leider sehr viele Tote, auch wegen Corona und einer Massenarbeitslosigkeit, die wir das letzte Mal zur Zeit der großen Depression hatten. Aber man darf einzig vergessen, die Amerikaner sind Stehaufmenschen und sparen, das tun sie nicht unbedingt. Also ich kenne ja Amerikaner auch aus dem fast täglichen Geschäftsbetrieb, beziehungsweise meine eigene Tochter war ja nach ihrem Abitur Au-pair in Amerika, da haben wir immer noch gute Kontakte. Amerikaner halten von Stabilität nicht sehr viel. Wenn sie einen Dollar verdienen, geben sie zwei aus. Und das wird nach der Krise auch wieder der Fall sein. Die Menschen, die entlassen worden sind, die werden auch schnell wieder eingestellt. In Amerika gibt es ja im Punkto Arbeitsmarkt nicht annähernd so viel Bürokratie, wie das bei uns der Fall ist. Also die Angst habe ich nicht. Natürlich wird Amerika seine Verschuldung weiter dramatisch erhöhen. Das ist schon epochal, was wir da erleben. Aber die Amerikaner sagen immer, Verschuldung, die auch dann dem Einzelamerikaner zugutekommen soll, ist natürlich so der Highway, auf dem die Konjunktur entlang marschiert. Ja, die Verschuldung hat in Amerika macht den Amerikanern keine große Probleme. Das darf man ja auch sagen. Die Verschuldung wird ja auch in Amerika immer ganz gerne weginflationiert.
Gut. Mit den Risiken ist es noch nicht vorbei. Wir haben auch noch die Emerging Markets. Dort sind ja die Währungen teils massiv eingebrochen und die Emerging Markets sind zum Teil auch sehr hoch in Dollar verschuldet, was dann wiederum heißt, dass die Schulden in der Heimatwährung enorm anwachsen. Einige dieser Länder stehen schon am Rand des finanziellen Abgrunds. Drohen nicht auch da Krisen im Finanzsystem, die Ansteckungseffekte haben können?
Ja, hier müssen wir eine Unterscheidung machen zwischen Lateinamerika und Asien. Lateinamerika ist in wirklich schlechter Verfassung. Da wird auch nicht unbedingt gut gewirtschaftet. Und vielleicht kann man auch behaupten, dass die eine oder andere Regierung auch nicht unbedingt besonders fähig ist. Aber in Asien sieht es anders aus. Erstens hat Asien natürlich von der Infrastruktur eine sehr moderne. Man ist immer stärker auf dem Pfad der Digitalisierung. Und man hat das Zentralgestirn China vor der Haustür und China scheint sich ja wieder langsam aber sicher zu erkriegen. Das ist also eine ganz andere Situation. Die Länder sind also gut aufgestellt. Ein wichtiger Punkt ist aber auch sicherlich dann, dass Amerika alles dafür tut, dass der Dollar nicht so stark wird. Amerika möchte keinen starken Dollar mehr haben. Der war früher mal wichtig. Früher war man Konsumnation. Da braucht man einen starken Dollar, um günstig einzukaufen. Aber heute will man ja exportieren. Das heißt aber auch, dass der Dollar so schwach ist, dass die Kapitalflucht gerade aus Asien Richtung Amerika einigermaßen begrenzt wird. Die Amerikaner wollen natürlich jetzt gerade im pazifischen Raum, der immer wichtiger wird, auch für die Weltwirtschaft, das Feld nicht den Chinesen überlassen. Und hätten wir jetzt einen extrem starken Dollar und würde der immer stärker werden, dann wäre die Kapitalflucht natürlich gegeben Richtung Amerika. Dann würden die Schwellenländer Asiens große Probleme haben. Und dann könnten sie auf die Idee kommen, sich noch stärker den Chinesen anzuvertrauen. Das heißt, dann wäre der pazifische Raum für Amerika verbrannte Erde. Das möchte kein Präsident, das möchte kein Geldpolitiker. Von daher tut man alles dafür, diese Länder auch zu stützen.
Also auch hier Kräfte, die dagegen wirken oder besser gesagt positiv wirken, wenn wir aus Sicht der Finanzmärkte schauen. Das größte Risiko habe ich aber noch gar nicht genannt. Das ist doch wahrscheinlich eine zweite Infektionswelle. Laut Virologen ist die ja nicht nur möglich, sondern vielmehr sehr wahrscheinlich. Tut die Börse nicht eigentlich so, als ob die Wahrscheinlichkeit für eine solche Welle bei Null läge?
Ja, die Börse ist optimistisch, das stimmt schon. Aber wir haben ja auch nicht vergessen, es hieß ja noch vor 8 Wochen, über Ostern, da werden die Krankenhäuser auch in Deutschland extrem voll sein. Da ist es dann, wird es ganz schlimm sein, an Beatmungsgeräte zu kommen. Das hat sich so nicht eingestellt. Also offensichtlich scheint es, auch in anderen Ländern ist es wohl doch nicht dann so schlimm gekommen, beziehungsweise es hat sich dann doch etwas deutlich gebessert. Im Herbst wird sicherlich die zweite Welle kommen, aber man geht davon aus, ich bin kein Virologe, ich kann das nicht beurteilen, aber das, was man so hört, wenn man die Aussagen auch von Virologen sieht, dann haben wir auch gute Chancen, dass diese zweite Welle einigermaßen begrenzt ist, dass wir bis dahin auch vielleicht medizinisch weiter sind, dass wir da jetzt nicht plötzlich reinstolpern in diese Corona-Krise, sondern jetzt wissen, was wir tun. Man ist also etwas vorbereitet. Das hilft natürlich. Und das andere ist natürlich, ich gehe davon aus, dass kein Politiker im Augenblick natürlich Muße hat oder darüber nachdenkt, die eingegangenen Wirtschaftsliberalisierungen wieder einzuschränken. Also ein Lockdown neunmal ist, glaube ich, weder sozialpolitisch noch wirtschaftspolitisch auszuhalten. Also daher wird man diesen Pfad der stetigen, wenn es auch langsam geht, Öffnung des Wirtschaftsverkehrs weitermachen. Und selbst in Italien sehen wir mittlerweile ja eine deutlich bessere Entwicklung, auch in Spanien. Das macht natürlich Mut. Und wenn man davon ausgeht, dass Menschen weiterhin Abstand halten und Hygienemaßnahmen einhalten, dann kriegen wir, glaube ich, hier die Kurve.
Okay, ich sehe, Sie sind recht optimistisch und geben der Börse eher recht. Lassen Sie uns noch einen Blick auf Deutschland werfen. Hier macht die Bundesregierung mehr als 1 Billion Euro locker, um die Wirtschaft zu stützen. Reicht es aus, damit Deutschland so, ich sag mal, vielleicht mit ein paar blauen Flecken aus dieser Krise rauskommt und sich danach auch relativ gut erholen kann wieder?
Ja, zuerst mal zur Aussage, ich bin optimistisch. Ja, ich bin durchaus immer vom optimistischen Stamme. Das ist so. Ich bin nicht vom Stamme Hasenfuß, aber es ist jetzt nicht keine Hurra-Veranstaltung bei mir, sondern es ist schon abgeklopft. Ich gehe davon aus natürlich, dass die Volatilität, die Schwankungsintensität wieder etwas zunehmen wird nach jetzt dieser fulminanten Aufwärtsentwicklung, auch gerade vielleicht über den Sommer, aber dass wir Davon bin ich von überzeugt, nicht jetzt nochmal so dramatisch einbrechen, dass wir die März-Tiefs noch einmal sehen. Also ein geläuterter Optimismus. Ich bin dann eher dann für das weitere Jahr, ich sag mal dann für das vierte Quartal noch optimistischer, weil dann werden ja dann die Blicke in das nächste Jahr gehen und erwarten wir ja weltweit eine massive Wirtschaftswachstumsbeschleunigung. Auch als Basiseffekt sicherlich, weil das Jahr 2020 ja schlecht ist, aber das ist dann schon sehr positiv. Jetzt zur Verschuldung. Gut, wir können uns das leisten. Also wir sind im Vergleich zu anderen Ländern deutlich besser dran. Verschuldung ist nichts Positives grundsätzlich. Ich bin ja nun als Abkömmling der rheinischen Landwirtschaft durchaus mit Stabilitätsbegriffen groß geworden. Ich habe ja das Stabilitätsgehen schon mit der Muttermilch aufgenommen, aber in einer Krise muss der Staat natürlich da sein. Da darf auch Schulden machen. Es bringt ja nichts, wenn wir große soziale Verwerfungen haben, wenn die innere Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist, weil die Menschen keine Vision mehr haben, kein Vertrauen mehr haben. Wichtig ist aber, wenn wir schon solche Schulden machen, und neunmal, wir bekommen sie ja zu Negativzinsen und die Inflation frisst ja auch noch ein Stück davon weg. Aber neue Schulden sollten nicht nur gemacht werden, um jetzt einen Standard vor der Krise herzustellen. Neue Schulden sollten jetzt auch genutzt werden, um die Infrastruktur des Landes Deutschlands auf Vordermann zu bringen. Und das ist auch gut angelegtes Geld. Wenn man mehr Schulden macht, dafür aber mehr Vermögen hat, in Form einer verbesserten Infrastruktur, die digital ausgerichtet ist, die attraktiv ist auch für ausländische Unternehmen, dass man wieder stärker in Deutschland investiert, dann ist das gut angelegtes Geld. Wenn wir zwei oder die Zuhörer einen Kredit aufnehmen, um ein Haus zu kaufen, eine Immobilie, ist das ja eine gesunde Sache, weil ja den Schulden ein Vermögen gegenübersteht. So ist auch volkswirtschaftlich. Schulden, die Infrastruktur so stärken, sorgen dafür, dass Wirtschaftswachstum kommt, Beschäftigung, Steuereinnahmen, mit denen man dann diese Schulden wieder zurückzahlen kann. So muss man es sehen. Also ich bin ja sehr stark auf dem Pfade von Ludwig Erhard. Ich bin sowieso der Meinung, dass wir in dieser Zeit eher Ludwig Erhard bitte wiederbeleben und nicht Karl Marx. Es gibt ja auch Stimmen, die man so hört, die von neosozialistischen Träumen ja nur so durchzogen sind. Das darf natürlich nicht passieren. Ludwig Erhard, Wohlstand für alle, sollte nach wie vor soziale Marktwirtschaft unserer Maxime sein.
Ja, dann kommt die Frage nach dem Resümee. Glauben Sie denn, das Geld wird hierzulande sinnvoll eingesetzt oder sehen Sie da eher großen Nachbesserungsbedarf?
Ja, im Augenblick ist die Gießkanne sehr stark unterwegs. Ja, jeder, der ruft, bekommt Geld. Natürlich, Existenzen einigermaßen zu sichern, die unverschuldet in die Krise gekommen sind, ist sicherlich grundsätzlich in Ordnung. Aber dass wir jetzt bitte auch nicht auf die Idee kommen, Unternehmen oder Zombie-Unternehmen am Leben zu halten, die unter normalen Gesichtspunkten keine Chance hätten. Der wirtschaftliche Sachverstand sagt natürlich auch, wie es schon Schumpeter gesagt hat, der konstruktive Verfall von alten Industrien ist immer nötig, damit das Neue gedeihen kann. Wir in Deutschland mit unserer früheren Faszination von Vorsprung durch Technik, wie es bei Audi zum Beispiel als als Automotto ja immer gegeben war. Das müssen wir weitermachen. Wir waren immer stark wirtschaftlich, weil wir auf Innovation gesetzt haben. Das müssen wir jetzt auch machen. Nur sich Regen bringt wirtschaftlichen Segen. Wenn wir hier investieren, wenn man das noch mehr, ich wiederhole das gerne nochmal, in die Zukunft investieren, dann ist das Geld sinnvoll angelegt. Aber bitte nicht nur im Gießkannenprinzip, weil nächstes Jahr Bundestagswahl sind. Politik darf auch manchmal, muss auch manchmal wehtun. Politik hat nämlich zu leiten. Wenn die Politik nicht leitet, wer macht es sonst?
Dann schauen wir vielleicht noch auf die langfristigen Folgen und die weltweiten Folgen dieser Verschuldung. Die Rettungspakete kosten ja sowas, einen zweistelligen Billionenbetrag in Dollar gerechnet ungefähr. Jetzt ist die Staatsverschuldung in vielen Staaten ja vorher schon extrem hoch gewesen und immer wieder wird prophezeit, dass man nicht mit mehr Schulden jede Krise wieder zuschaufeln kann sozusagen. Wie ist Ihr langfristiger Ausblick? Funktioniert das? Kann man mit immer mehr Schulden diese Krisen beheben? Wie lange geht es gut und vor allem, wo endet es?
Die Stabilitätsanhänger bekommen natürlich Schnappatmung, wenn sie feststellen, dass die Welt im Augenblick ungefähr 260 Billionen US-Dollar, wenn man alles zusammen addiert, auch die privaten Schulden dann auf die Waage bringen. Da freut sich niemand drüber, ganz klar. Nur die Alternative wäre ja, es würde noch teurer werden. Es ist immer wichtig, dass diese massive Verschuldung auch einen sittlichen Nährwert bringt. Wir haben es schon gesagt, indem man in die Zukunft investiert. Das machen die Chinesen, das machen die Amerikaner stärker. Das muss Europa auch viel stärker machen. Auch zum Beispiel beim Wiederaufbaufonds, der im Augenblick in aller Munde ist. Geld wird ja auch verschenkt. Geschenktes Geld sollte man bitte auch so einsetzen, dass es nachhaltig Früchte bleibt. Dann macht es Sinn, wenn Wirtschaftswachstum oder Wirtschaftspotenziale gehoben werden, dann wird das ja genauso groß wie eben auch die Verschuldung. Aber natürlich, die Verschuldung, die wir haben, ist biblisch, ist apokalyptisch und ist nur zu tragen, indem die Zinsen eben so günstig sind. Sonst hätten wir längst ein Riesenproblem. Aber wer möchte denn bitte bei dem durchaus gerechtfertigten Einwand, dass die Verschuldung untragbar ist, denn jetzt sagen, okay, dann machen wir jetzt mal Schluss, dann machen wir jetzt einen massiven Crash, lassen alles zusammenfallen. Es gibt da viele Verschwörungstheoretiker, Crash-Propheten, die damit ihr Geld verdienen, indem sie Bücher darüber schreiben. Was ist denn eigentlich, und die Frage ist ja immer, was passiert denn eigentlich, wenn alles zusammenbricht? Was ist denn dann? Glaubt denn irgendjemand, dass da die Welt ein netter Platz ist? Dann habe ich die größte Angst davor, dass zu Bürgerkriegen kommt. Wenn Leute sich vor Augen führen müssen, dass ihre ersparte Leistung in Form von Zinspapieren, Staatspapieren, das haben ja die meisten Deutschen, im Grunde genommen verweht ist, dann ist das, glaube ich, eine prekäre Situation. Wir würden größte auch geostrategische Probleme bekommen. Was machen die Chinesen, wenn sie feststellen müssen, dass die amerikanischen Staatspapiere, ja, ich sage es deutlich, Toilettenpapier sind, weil sie ja nicht mehr zurückgezahlt werden können. Also nicht vierlagig, sondern einlagig sind. Das gibt große Verwerfungen, das sollten wir nicht machen. Wichtig ist, jetzt das Geld nochmal, das ist, glaube ich, der rote Faden hier, sinnvoll in die Zukunft zu investieren, damit man diese Schulden dann handhaben kann. Andererseits, die Amerikaner sehen das immer sehr locker. Ich erinnere mich an Zeiten von Ronald Reagan, dem Präsidenten der USA in den 80er Jahren. Damals, als dann die Verschuldung das erste Mal 3 Billionen übertroffen hat, hat jeder gesagt, das ist bald das Ende, bald ist Amerika pleite. Amerika nähert sich mit gewaltigen Schritten dem Zehnfachen und es ist immer noch, steht immer noch aufrecht da und ist immer noch die Weltleitwährung der US-Dollar und immer noch die Weltmacht Nummer 1.
Trotzdem funktioniert das Ganze ja nur, weil die Notenbanken das massiv unterstützen, indem sie die Geldschleusen weit offen halten, Staatsanleihen kaufen und so die Zinsen richtig nach unten drücken. Viele haben ja immer schon gesagt, dadurch wird irgendwann die Inflation wie aus so einer Ketchupflasche rauskommen. Sind wir jetzt in einer Phase, wo diese Inflation vielleicht doch kommen kann?
Also erstmal machen wir auf Desinflation. Wir haben jetzt gehört, dass im Augenblick die Inflationsrate der Eurozone bei 0,1 ist. Also weit davon entfernt, dass irgendeine Geldpolitik einschreiten muss. Aber selbst wenn es wieder losgeht, gehe ich davon aus, dass die Inflation zwar steigt, aber nicht in Form einer Hyperinflation. Denn die Lieferketten, die ja vor Corona gut funktioniert haben, haben, die werden sofort auch wieder reaktivierbar sein. Da braucht man nicht viel. Und man stellt ja auch fest, was ist denn in den letzten 4 oder 6 Wochen denn teurer geworden? Nicht unbedingt das Toilettenpapier, nicht unbedingt, die Dose mit serbischer Bodensuppe oder irgendwelche Feuchttücher oder Desinfektionstücher. Es ist teurer geworden, aber nicht so, dass die Inflation jetzt da massiv durch die Decke gegangen ist. Zukünftig ist etwas zu erwarten, aber wenn wirtschaftliche Prozesse schnell wieder aufgebaut sind, davon gehe ich aus, das sieht man jetzt sehr schön auch an China oder wenn man Joe Kaeser, den Chef von Siemens hört, dem noch Chef von Siemens hört, der sagt ja auch, dass die Lieferketten sehr robust sind, schnell wieder hochgefahren werden können, dann gibt es eben nicht die dramatische Inflation. Das ist das Erste. Das Zweite ist natürlich die Inflationsmessung, die wir hier haben in Deutschland. Naja, ich würde mal von einer gewissen Beschönigung sprechen. Ich denke, würden wir eine Inflationsrate messen, die mehr an der Kaufhäufigkeit von Produkten orientiert ist und weniger vielleicht an Gegenständen, die eigentlich immer leistungsstärker werden, zum Beispiel den gesamten Hightech-Sektor, ja, Laptops, was da alles geben mag, ja, und insofern auch deflationierend eingerechnet werden, wenn man das eben auf eine wirklich praktikable Ebene bringen, da haben wir ganz andere Inflationszahlen als das, was im Augenblick offiziell gemacht wird. Und dritter Punkt, ich bin sicher, dass jeder Politiker dankbar ist, dass die Inflation etwas ansteigt, denn die Inflation, die höher ist als die Kreditzinsen, die die Länder für ihre Schulden zahlen müssen, frisst ja wie von Geisterhand Schulden auf. Das ist ja wie Märchen, dass man im Grunde genommen dann die Belastung der Staatsverschuldung dann quasi auf dem kalten Wege ja entsorgt. Also da wird kein Politiker etwas gegen haben. Das würde man nie so feststellen, öffentlich, das ist auch klar. Aber de facto ist es ja so.
Wir sprechen dann aber eher von Inflationsraten, ich sag mal vielleicht 3% und nicht 10 oder 15.
Ich sage eine Übergangsphase, vielleicht sogar auch mal 3, 4 oder 4,5%, aber keine Inflationsraten, die so hoch sind, dass die Notenbanken dramatischerseits auch jetzt moralisch gezwungen werden einzugreifen. Und da haben Sie vollkommen recht, aus der geldpolitischen Rettungsnummer kommen wir nie mehr raus. Nie mehr. Also wir werden nie mehr, das sage ich hier sehr deutlich, wir werden nie mehr erleben, dass die Zinsen auf ein Niveau steigen, wo wir sagen, es macht Spaß, Zinspapiere zu haben. Das geht gar nicht mehr. Nach Inflation werden wir immer hier eine Vermögensvernichtung haben.
Sind Sie in dem Umfeld auch jemand, der gerne dazu rät, physisches Gold im Depot zu halten?
Ich habe überhaupt nichts gegen Gold. Im Gegenteil, ich bin sogar der Meinung, dass man bis 10% des liquiden Vermögens auch Gold halten sollte, aus diversen Gründen. Erstens, Gold wird nicht schlecht. Gold überlebt. Das kann man immer sehr schön deutlich machen mit einem Vergleich. Im Römischen Reich haben sie für eine Goldunze eine Toga bekommen. Ich denke, ich rede jetzt aus Sicht des Mannes. Und heute bekommen sie dafür einen Maßanzug. Das heißt, die Wetterhaltungsfunktion ist gegeben. Zweitens, Gold hat ja nicht mal den klassischen Nachteil, dass im Gegensatz zu Zinspapieren keine Rendite zahlt. Zinspapiere haben auch keine Rendite mehr. Im Gegenteil, nach Inflation schrumpft das Vermögen und über die Bonitätsfragen will ich jetzt gar nicht reden. Ich glaube, dann bekommt man Tränen in die Augen. Ja, also Gold behält seinen Glanz. Andererseits, klar, Gold dramatisch durch die Decke gehen zu lassen, das werden wir auch nicht sehen, denn die Notenbanken wollen die Welt ja, die Schuldenwelt mit Geld retten. Und das ist mit Gold nicht möglich, weil Gold eben nur begrenzt verfügbar ist. Ja, also von daher Potenzial für Gold schon, aber nicht so, dass wir hier sehr schnell sehr reich werden. Also man könnte es auch so formulieren, die Geldpolitik wird den Daumen drauf haben, dass Gold nicht so stark steigt, aber es wird trotzdem steigen. Es bietet Sicherheit und da sind 10% des liquiden Vermögens in Gold gut angelegt.
Also Gold ein langfristiger, stabiler Gewinner vielleicht dieser ganzen Corona-Krise am Schluss. Das interessiert mich jetzt überhaupt noch. Jede Krise hat ja ihre Gewinner und die Corona-Krise eben auch. Ich meine gar nicht irgendwelche Einzelaktien, sondern bestimmte Länder, Regionen, Branchen, die von den Veränderungen, die durch solche Krisen angestoßen werden, stark profitieren können. Wer sind denn die langfristigen Corona-Gewinner?
Also der Hightech-Sektor ist auf jeden Fall ein Gewinner. Er wäre sowieso schon ein Gewinner gewesen wegen der industriellen Revolution 4.0. Aber jetzt bekommt das Ganze natürlich nochmal Schwung. Denn Die Homeoffice-Kultur, die als viele auch, das haben wir auch bei der Baderbank gemacht, natürlich jetzt sich etabliert hat, was auch wunderbar funktioniert hat. Das wird natürlich ein Dauerbrenner werden. Und das wird auch der Politik in Berlin oder der ganzen Welt natürlich noch mal mehr zeigen mit dem Zeigefinger, ihr müsst noch mehr für die Infrastruktur machen. Wir wollen ja auch nicht verheimlichen, dass natürlich eine starke Homeoffice-Kultur auch vielleicht für das eine oder andere Unternehmen ja auch dann durchaus Kostenvorteile bringt, weil man Bürofläche vielleicht einsparen kann. Also das wird sicherlich massiv werden. Dann stellen wir ja auch fest, dass über die Globalisierung gewisse Dinge nicht vorhanden sind. Also das heißt, also wenn wir jetzt hier eine gewisse Produktion in China stattfinden lassen, was Arzneimittel oder auch Lebensmittel oder Vorprodukte angeht, da glaube ich schon, dass die etablierten Länder etwas mehr, wenn sie ihre Digitalisierung ernst nehmen, das ist sehr wichtig, dass dann auch viel mehr Produktion wieder im Inland stattfindet, weil der Lohnkostenvorteil, den ja zum Beispiel Länder in Asien haben, wäre ja mit Digitalisierung, wenn man sie auch bei uns sehr ernst nimmt und hier richtig Vollgas gibt, Schmackes gibt, wie der Rheinländer sagt, dann würde man durchaus nicht mehr so große Gelüste haben, auszuwandern, dann wird der Standort auch in Europa wieder wichtig. Und hier nochmal der Verweis auf den Wiederaufbaufonds, wenn das Geld schon geschenkt ist, dann bitte so, dass man trotzdem etwas für die Wirtschaft tut, damit auch bereit ist, in Italien zu investieren und nicht nur in China oder in den USA. Also Digitalisierung wichtig, die etablierten Industrieländer wichtig, wenn sie ihre Hausaufgaben machen, dann kommen die natürlich auf jeden Fall ran an den Speck der Anleger, die dann auch sagen, wir müssen in diesen Ländern investieren, die nehmen ihre Hausaufgaben ernst. Amerika für mich bleibt für mich erste Wahl, egal wer Präsident ist, wer Präsident wird. Amerika hat dieses Pioniergehen, dass sie immer relativ schnell aus Krisen wieder rauskommen. Sie machen Schulden, sie lassen Fünfe gerade sein lassen, sie setzen sehr deutlich auf Digitalisierung. Wenn der Trump im Augenblick meint, auch mal Twitter an den Kragen zu gehen, ja, weil sie vielleicht die Meinungsfreiheit in Anführungszeichen dann etwas unterdrücken, darüber muss man wegschauen, das ist Wahlkampfgetöse. Aber Amerika bleibt wichtig, weil Amerika auch als Hegemon Zukunftspotenziale hat. Europa hat ja da leider politisch ein paar Probleme. Wir halten nicht so zusammen, wie wir zusammenhalten sollten. Das sieht man ja auch in Diskussionen, wie das Geld verteilt wird. Und naja, im Augenblick verschenken wir ja auch Geld auch mit Hilfe Deutschlands. Im Augenblick wird damit ja unser Export auch subventioniert. Also Europa hat dieses Problem nicht richtig zusammenzuhalten. Muss aber zusammenhalten, sonst werden wir von Chinesen, Amerikanern, Russen aufgefressen. Aber ich hoffe, dass man jetzt durch diese Krise gemerkt hat, dass man genau dieses Musketierprinzip auch stärker dann für sich nutzen muss. Ich bin ja hoffnungsvoll, der Euro ist auch was stärker geworden, dass hier politische Risiken etwas abschwellen. Schwellenländer, Depotbeimischung, ja. Immer mit Schwerpunkt bitte die asiatischen Länder, weil die ihre Hausaufgaben machen. Und wenn man mal auf die Branche nochmal schaut, neben Digitalisierung. Ich mag auch diese berühmten Value-Werte immer stärker, also die man sehr stark auch im industriellen Bereich findet, wo man davon ausgehen muss, wenn die Weltwirtschaft sich im nächsten Jahr, auch wenn nur als Basiseffekt wieder massiv nach oben bewegt, dann braucht man genau diese Werte, zyklischen Werte. Und wo findet man die? Gerne auch in der zweiten Reihe in Deutschland, im MDAX, im TecDAX, im SDAX. Deutschland hat wunderbare Unternehmen mit wunderbaren Patenten und daran sollte auch jeder Anleger längerfristig teilhaben.
Also doch einige Gewinner. Sie haben den Hegemon USA auch angesprochen. Den kann man eigentlich fast nicht nennen, ohne im gleichen Atemzug auch China zu nennen. Die beiden liefern sich ja so ein Duell um die Top-Wirtschaftssupermacht der Welt. Kann denn hier einer besonders profitieren von beiden?
Ja, natürlich, die Chinesen profitieren natürlich, weil sie als Kommandowirtschaft Dinge einfach durchdrücken können. Ja, das ist durch mit einem demokratischen westlichen Verständnis nicht in Einklang zu bringen. Von daher wäre es ja wichtig, dass man den Chinesen auch hier, wenn sie ihre eine gewisse Politik der Einmischung und der Kaltschnäuzigkeit an den Tag legen, dass hier der Westen entgegenhält. Der klassische Fehler von Trump ist es, ganz klar, das westliche Bündnis zu opfern, denn nur ein intaktes westliches Bündnis mit Europa, mit Amerika, gerne auch mit Russland, das ja auch durchaus Diskrepanzen mit China hat, wenn das funktionieren würde, dann nehmen wir noch die Japaner dazu, dann könnte man natürlich auch hier westliche Werte, westliche demokratische Werte, auch marktwirtschaftliche Werte viel stärker nach vorne bringen und China durchaus Paroli bieten. Wenn Europa nicht zusammenhält, aber auch, oder wenn Europa, um es so zu formulieren, ein Hühnerhaufen ist, der wild gackernd daherkommt, wo keine klare Richtung besteht, wenn also der Hahn fehlt, der früher immer durch den amerikanischen Präsidenten bestückt wurde, der sagt, verdammt nochmal, wir machen es jetzt so. Beispiel, die Wiedervereinigung hätte mit einem Präsidenten Bush Senior nie funktioniert. Das ist wichtig, dass auch dann ein Führungsland da ist. Aber diese Führung, der ist eben Herr Trump auch vermissen, weil er im Augenblick nur an seinen Wahlkampf und nur an sich denkt. Das ist ein klassischer Fehler. Naja, vielleicht wird das ja dann in den nächsten 4 Jahren besser.
Vielleicht zum Abschluss noch, welchen Rat wollen Sie Anlegern in der aktuellen Situation mitgeben noch?
Ganz klar, die alten Anlagezöpfe abschneiden. Die Zinsen kommen nicht wieder. Das ist wie dem bekannten schönen deutschen Volkslied, man müsste nochmal 20 sein. Ab 21 ist dieser Zug abgefahren. Zinspapiere können nicht mehr wiederkommen, weil ansonsten unsere völlig überschuldete Welt nicht mehr zu halten sein würde. Das muss man sehr klar formulieren. Also, wo kein hoher Kreditzins, kann kein hoher Anlagezins sein. Also muss man umsatteln. Umsatteln auf das Sachkapital. Wir haben schon über Gold geredet, aber vor allen Dingen natürlich muss man über den Aktienmarkt reden. Das ist für viele vielleicht dann Teufelszeug, was aber eine falsche Einstellung ist. Wenn man sieht, dass die Aktienmärkte jede Krise, ob der neue Markt, Dotcom-Blase, Lehman-Pleite, Immobilienpleite, Euro-Krise, Finanzkrise wunderbar überlebt hat und sogar daraus gestärkt hervorgegangen ist, dann bin ich fest davon überzeugt, dass das diesmal auch passieren wird. Ich verstehe die Ängste vieler Anleger, die sagen, ja, aber die überschuldete Welt, diese mangelnde Stabilität, ja, es ist so. Nur, was ist die Alternative? Dass ich ausgerechnet dann das Objekt der Begierde kaufe, Zinspapiere, die diese Bonitätsprobleme ja in sich tragen wie ein Schwamm? Nein, da muss man umsatteln auf den Aktienmarkt. Das kann man gerne mit regelmäßigen Aktiensparplänen machen, jeden Monat mit überschaubaren Beträgen. Und da hilft auch die Volatilität, das Auf und Ab der Aktienmärkte. Denn im Einkauf liegt ja auch der Gewinn beim Aktiensparen. Und wer langfristig anspart, auch mit Aktiensparplänen, der hat keine Chance, nicht vermögend zu werden. So muss man es formulieren. Das ist schön. Wer längerfristig anspart, das sehe ich bei meinem Nachwuchs, ja, das ist wundersam, was da zusammenkommt. Und geht es dann wirklich mal runter an den Aktienmärkten, kann man sagen, das stört mich überhaupt nicht, denn ich bekomme ja bei sinkenden Kursen für meinen gleichbleibenden Anlagebeitrag mehr Aktienanteil und längerfristig macht sich das positiv bemerkbar, denn wenn die Aktienmärkte wieder steigen, wird auch mein Vermögen angehoben wie Schiffe durch die Flut. Also Aktien, da muss sachkapitalistischer denken, an Aktien führt kein Weg vorbei, das haben wir jetzt auch in den letzten Wochen wiederum gesehen. Aktien sind nicht zum Tode verweiht, im Gegenteil, Aktien feiern jedes Jahr Wiederauferstehung.
Also nochmal ein starkes Plädoyer für die Aktie am Schluss. Herr Halber, ich danke Ihnen für dieses sehr erfrischende Update zur Börsen- und zur Wirtschaftslage. Danke, dass Sie dabei waren heute.
Herr Aigner, ich bedanke mich für das Interview. Mir hat es großen Spaß gemacht.
Vielen Dank auch an unsere Zuhörer. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind beim Scalable Capital Podcast.
Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH erbringt keine Anlage-, Rechts- und oder Steuerberatung. Sollte dieser Podcast Informationen über den Kapitalmarkt, Finanzinstrumente und oder sonstige für die Vermögensanlage relevante Themen enthalten, so dienen diese Informationen ausschließlich der Erläuterung der erbrachten Dienstleistungen. Die Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise auf unserer Internetseite.